läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Freitagabend, wie schön, dass Sie bei uns sind. Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Wer hätte das gedacht? Noch vor wenigen Wochen galt die amerikanische Vizepräsidentin als blass und unbeliebt. Hinter vorgehaltener Hand wurde offenbar schon spekuliert, wie Joe Biden sie loswerden könne. Und jetzt ist Kamala Harris, der strahlende Star, beim großen Finale des Parteitags der Demokraten. In ihrer ersten großen Rede als offizielle Präsidentschaftskandidatin wollte die 59-Jährige nicht nur politisch, sondern vor allem auch sehr persönlich punkten. Aus Chicago, Kerstin Klein.
Als zum Abschluss des Parteitags die Ballons von der Decke segeln, ist nicht zu übersehen. Die Demokratische Partei ist elektrisiert, euphorisch. Was vor wenigen Wochen noch unmöglich schien, ist nun Realität. Das Rennen um das Weiße Haus ist wieder offen. In ihrer Rede knüpft Harris daran an.
America.
Der Weg, der mich in den letzten Wochen hierher geführt hat, war zweifellos unerwartet. Aber unwahrscheinliche Wege sind mir nicht fremd. Ausführlich erzählt Harris von ihrem Lebensweg. Ihrer Mutter eingewandert aus Indien, ihrem jamaikanischen Vater, der Kindheit in der Mittelschicht. Von ihrer Karriere als Staatsanwältin und von den Werten ihrer Mutter, die bis heute ihre Politik prägten. Sie lehrte uns, uns nie über Ungerechtigkeit zu beklagen, sondern etwas dagegen zu tun. Und sie hat uns gelehrt, nie etwas halbherzig zu tun. Auch am Abschlussabend gibt es wieder viel Musik und Prominenz. Vor allem geht es darum, Harris den unentschlossenen Wählern noch einmal vorzustellen. Denn die Republikaner versuchen längst, Harris als linksradikal und schwach zu zeichnen. Sie selbst positioniert sich beim Parteitag als Mitte-Politikerin und taffe Kämpferin. Mehrfach attackiert sie Donald Trump.
In many ways.
In vielerlei Hinsicht ist Trump ein nicht ernstzunehmender Mann. Aber die Konsequenzen, wenn wir ihn ins Weiße Haus zurücklassen, wären extrem ernst. Vor allem, nachdem der oberste Gerichtshof gerade entschieden hat, dass er vor Strafverfolgung geschützt ist. Programmatisch bleibt Harris eher allgemein. Bei amerikanischen Parteitagen geht es mehr um Visionen und Emotionen.
It was wonderful.
Es war wunderbar. Der ganze Parteitag einfach fantastisch.
It was fantastic.
What an incredible night. I'm so.
Was für eine unfassbare Nacht. Ich bin so enthusiastisch und voll Energie. Ich freue mich darauf, das jetzt ins Ziel zu tragen und unsere neue Präsidentin zu wählen. Man spürte, dass Amerika wieder Freude hat. Ich bin ein sehr stolzer Amerikaner heute Abend. Kamala und Tim werden gewinnen. Der Wahlkampf der Demokraten hat mit dem Parteitag neuen Schwung erhalten. Doch ob das tatsächlich reicht, um genügend unabhängige Wähler in den entscheidenden Swing States zu überzeugen, ist völlig offen. Nicht nur Kamala Harris dürfte klar sein, der Weg ins Weiße Haus ist noch weit.
Ja, wo stehen die Demokraten jetzt und wie weit trägt sie die Welle dieser Parteitagseuphorie? Fragen wir nach bei Stefan Bierling. Er ist Professor für internationale Politik mit dem Schwerpunkt USA an der Uni Regensburg. Guten Abend, Herr Bierling, im Moment in Oberammergau.
Schönen guten Abend, Frau Sen.
Ja, wichtig für die Wahl sind ja nicht nur die Delegierten, sondern vor allem die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Wie sehr hat Kamala Harris das nun geschafft?
Das ist ihr, glaube ich, recht gut gelungen. Die Umfragen zeigen, dass sie vor allem junge Wähler, dass sie Wähler aus Minderheiten, dass sie TikTok-Nutzer sehr viel stärker angesprochen hat, als das Joe Biden gelungen ist. Der hat eher Vorteile gehabt bei älteren weißen Männern. Aber die sind nicht so entscheidend gewesen zur Koalition für die Demokraten. Jetzt sind sie mobilisiert. Jetzt haben die Demokraten wirklich eine Chance, den Wahlkampf weiter mit Energie und Dynamik zu gestalten.
Aber Kamala Harris ist politisch wenig konkret geworden, teilweise sogar widersprüchlich. Und am Ende wurde sogar ein Wahlprogramm verabschiedet, in dem an verschiedenen Stellen noch von einer zweiten Amtszeit Joe Bidens die Rede ist. Kommt man damit durch?
ja, das spielt keine wirklich große Rolle. Dieses Wahlprogramm liest sowieso niemand. Und ob man jetzt konkreter wird in manchen Punkten, ist nicht so entscheidend. Wichtig bei diesem Wahlparteitag war diese Lethargie, dieses Siechtum, das wir ja bis vor 4 Wochen mit der Kandidatur von Joe Biden erlebt haben, zu überwinden. Und das ist von Kamala Harris sehr gut orchestriert worden. Es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Vor 4 Wochen war die Demokratische Partei noch im Durcheinander. Jetzt ist sie geschlossen, jetzt steht sie zusammen. Und das ist, glaube ich, das Hauptsignal, das die Demokraten aussenden konnten.
Schauen wir noch mal kurz auf Kamala Harris. Noch vor 3 Monaten, so hört man, wurde auf Grillpartys in Washington darüber gemutmaßt, wie Joe Biden seine unbeliebte Vizepräsidentin Harris loswerden könnte. Ja, sie galt als blass und ohne Inhalte. Hat sie sich davon befreit?
Ja, aber das ist das Schicksal nun mal von Vizepräsidenten. Die können eigentlich nicht wirklich populärer sein als der Präsident, und Biden war ein sehr, sehr unpopulärer Präsident, je länger er im Amt war. Das heißt, davon konnte sie sich nicht lösen. Und die Blassheit ist jetzt ein gewisser Vorteil, weil sie konnte sich neu definieren. Die Leute wussten nicht sonderlich viel über sie. Und es ist ihr gelungen, in den letzten 4 Wochen und vor allem in den 4 Tagen des Parteitags ihre Person in den Mittelpunkt zu stellen, sich als glaubwürdig zu verkaufen, auch diese amerikanische Aufstiegsstory zu verkörpern. Und das ist, glaube ich, für viele Zuschauer doch was Neues gewesen. Sie kennen Kamala Harris jetzt besser, und ihre Zustimmungsraten sind deutlich nach oben gegangen.
Wie sehr ging es da um Emotionen statt Fakten?
Emotionen sind ein ganz zentraler Teil der Politik. Das hat uns Donald Trump beigebracht. Er hat uns viel beigebracht, wie Politik funktioniert. Er hat die Vernunft mehr oder weniger ausgesetzt. Vor 9 Jahren, als er diesen Escalator runterfuhr in seinem Trump Tower und auf Einwanderer zu schimpfen begann. Das ist wichtig in Zeiten, wo sehr viel Wandel ist, wo Leute verängstigt sind, wo auch die Demokratische Partei im Grunde in einer Lethargie war. Jetzt mit Emotionen, mit neuem Aufbruchsgeist in die letzten 7 Wochen des Wahlkampfs zu gehen, war das Hauptziel. Und das sehe ich als gelungen an.
Bisher war die Strategie der Demokraten, Trump zu dämonisieren. Kamala Harris hat zwar vor ihm gewarnt, aber will vor allem Hoffnung und Optimismus verbreiten. Ist das die bessere Strategie?
Ich glaube schon. Natürlich ist Trump eine Gefahr für die Demokratie. Das wurde bei diesem Parteitag auch immer wieder deutlich angesprochen von den Obamas, die wahrscheinlich die besten Redner waren auf dem Parteitag, von Kamala Harris selbst. Aber gleichzeitig noch einen Schuss Ironie reinzubringen. Ihn, wie der Vizepräsidentschaftskandidat Walz immer wieder sagt, als seltsam zu bezeichnen. Die Demokratische Partei als die Partei der Vernunft, des Patriotismus zu zeichnen und die Republikaner als irgendwie, ja, sie haben den richtigen Weg verloren darzustellen. Sie sind auch keine richtigen Patrioten. Sie sind im Grunde Klaköre ihres Gurus Trump. Das ist, glaube ich, schon gut, Trump auch etwas von dieser Ernsthaftigkeit zu nehmen. Kamala Harris hat ihn bezeichnet als unseriösen Kandidaten. Und das tut ihm natürlich sehr weh.
Bisher ging es bei den Republikanern viel um Freiheit. Es war auffällig, dass die Demokraten den Begriff wieder für sich reklamieren. Ist das Teil der neuen Strategie gegen Trump?
Absolut. Freiheit war ja eigentlich immer, gerade wenn man es auf individueller Ebene sieht, ein starker Punkt der Republikaner. Genauso wie amerikanischer Patriotismus. Das glaubten die Republikaner gepachtet zu haben. Auch der Begriff Familie wurde immer identifiziert mit den Republikanern. Und das haben ihnen die Demokraten jetzt zu entringen versucht. Und das haben sie recht erfolgreich getan. Sie können also nicht in diese Ecke gestellt werden, in die sie Trump immer stellen will. Ihr seid keine richtigen Amerikaner, ihr würdet Amerika verraten, ihr gebraucht ja dort ganz unglaubliche Begriffe. Jetzt wird Amerika gefeiert und Kamala Harris hat sich gefeiert als amerikanische Aufstiegsstory. Das kommt sehr gut an, das hat sie von Obama gelernt. Sie hat nicht ihre Hautfarbe oder ihr Geschlecht in den Mittelpunkt gestellt, das sehen die Leute ja sowieso, sondern sie hat sich als Verkörperung des amerikanischen Traums dargestellt. Und das glaubten eigentlich die Republikaner gepachtet zu haben. Und jetzt gehen die Demokraten mit diesem Slogan in den Wahlkampf. Und das wird ihnen helfen.
Noch eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Bisher hat sich Harris noch keinen kritischen Fragen gestellt in einem längeren Interview. Aber in 2,5 Wochen steht das TV-Duell gegen Donald Trump an. Trauen Sie ihr zu, da zu punkten?
Absolut. Bei Biden haben wir ein Desaster erlebt am 27. Juni. Aber Kamala Harris ist erprobt in diesem Format. Sie ist Generalstaatsanwältin gewesen. Sie hat immer wieder gegen Straffällige, auch die ins Kreuzverhör genommen. Und das wird sie natürlich bei Trump durchzuziehen versuchen. Also ich glaube, Trump ist hier eher der Außenseiter in der Debatte, zumal er auch mit seinen ganzen Attacken etwas verbraucht aussieht, während Kamala Harris es geschafft hat, als frisches Gesicht dazustehen. Und das ist im amerikanischen Wahlkampf, der ja immer auf Wandel, auf Neues ausgerichtet ist, durchaus eine Stärke.
Dankeschön, Stefan Bierling, für dieses Gespräch und Ihre Einschätzungen.
Bitteschön.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Inzwischen wurde bekannt, dass der dritte Bewerber im Rennen um das Weiße Haus, der unabhängige Kandidat Robert Kennedy Jr., der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, nun seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hat. Der 70-Jährige kündigte an, er werde nun die Kampagne von Donald Trump unterstützen. Kennedy hatte in Umfragen zuletzt zwischen 4% und 8% gelegen. Und zum viertägigen Parteitag der Demokraten in Chicago und der Rede von Kamala Harris hat unsere USA-Korrespondentin Sarah Schmidt vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung.
Wofür Donald Trump stehen will, ist für viele Amerikanerinnen und Amerikaner, mit denen ich in den vergangenen Monaten gesprochen habe, klar. Der taffe Geschäftsmann, der Amerika sicher macht, so sagt er. Die Wählerinnen und Wähler trauen ihm das zu, zeigen Umfragen. Kamala Harris kennen sie vor allem als Vizepräsidentin im Schatten von Joe Biden. Aus dem will und muss sie heraustreten. Der Parteitag war ihre erste große Chance, das zu tun. Nach den letzten Tagen steht sie vor allem für zwei Dinge: Freude und Konfetti. Zugegeben, auch ich habe mich dabei erwischt, mitzusummen, als Sängerin Pink performte. Oder beeindruckt vom tobenden Applaus für die Obamas zu sein. Kein Vergleich zu Parteitagen in Deutschland. Das war eine perfekt inszenierte Show. Ich habe hier in Chicago allerdings auch erlebt, wie ein Passant an der Ampel fragte, was eigentlich los sei in der Stadt, als er Harris-Fans mit Wahlkampf-Buttons um den Hals und bunten Hüten auf dem Kopf sah. Das zeigt, nur auf gute Stimmung zu setzen reicht nicht. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben andere Sorgen, die Inflation zum Beispiel. Die versucht Trump der aktuellen Biden-Harris-Regierung in die Schuhe zu schieben. Eine Achillesferse hat er aber, seine Persönlichkeit. Und die versucht Harris zu nutzen. Das Bild, das sie zeichnet, sie, die für ein optimistisches Amerika steht, gegen Trumps düstere Agenda. Ob das reicht? Abwarten. Auch wenn Harris mittlerweile in den Umfragen vorne liegt, ihr Vorsprung ist sehr knapp. Am Ende ist die Frage, welche Sorge treibt die Amerikaner mehr um? Trumps Persönlichkeit oder die steigenden Preise?
Die Meinung von Sarah Schmidt. Normalerweise heißt der ukrainische Präsident vor allem ausländische Gäste willkommen, von denen er sich Unterstützung erhofft im Kampf gegen Russland oder in der Verteidigung gegen Russland. Was also macht Indiens Premier Modi heute in Kiew? Seine erste große Auslandsreise nach seiner jüngsten Wiederwahl ging im Juli nach Moskau. Den russischen Angriff auf die Ukraine hat er nie explizit verurteilt. Und bei der Ausstattung der indischen Armee spielt Russland bisher eine entscheidende Rolle. Trotzdem betont der indische Hindu-Nationalist die Neutralität seines Landes und will jetzt vermitteln in Sachen Frieden. Aus Kiew, Vasili Golod.
Schon mit seiner Ankunft in Kiew schreibt Narendra Modi Geschichte. Ein indischer Premierminister in der Ukraine, das hat es seit der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 noch nie gegeben. Die indische Gemeinde empfängt ihren Premier überschwänglich. Eine Inszenierung ganz nach Modis Geschmack. Das gilt für die gesamte Reise. Modis selbst erklärte Mission: Frieden. Auch Volodymyr Zelensky will Frieden für sein Land, gerecht und nachhaltig. Die Frage der Beendigung des Krieges und eines gerechten Friedens hat für die Ukraine Priorität. Wir haben kürzlich den ersten Friedensgipfel abgehalten. Ich möchte Indien für die Teilnahme an diesem Gipfel danken. Und heute wird der Friedensgipfel definitiv eines der Themen sein. Modi spricht von Dialog und Diplomatie. Er sei bereit, eine persönliche Rolle bei allen Friedensbemühungen zu spielen. Wir haben uns aus voller Überzeugung vom Krieg ferngehalten. Das heißt nicht, dass wir gleichgültig waren. Wir waren vom ersten Tag an nicht neutral. Wir haben uns auf eine Seite gestellt. Und wir sind entschieden für den Frieden. Modis Aussage irritiert. Als eine russische Rakete am 8. Juli das größte Kinderkrankenhaus der Ukraine trifft, ist Modi in Moskau. Beide Staaten haben historisch enge Beziehungen. Militärisch ist Indien abhängig von russischen Waffenlieferungen. Für große Kritik sorgt Modis innige Umarmung mit Russlands Machthaber Wladimir Putin. Selenskyj zeigt sich damals schwer enttäuscht, nennt die Umarmung einen verheerenden Schlag für die Friedensbemühungen. Modis Besuch in Kiew ist auch eine Reaktion auf diese Kritik. Doch Indien gehe es weder um die Ukraine noch um Russland, sagt Politikwissenschaftler Tobias Scholz, sondern ausschließlich um Indien selbst.
Indien betont zwar, dass es auf der Seite des Friedens steht und dass es eine Rolle einnehmen möchte zur Lösung dieses Konflikts. Es ist aber auffällig, dass Narendra Modi heute ohne einen klaren Friedensplan hier nach Kiew gereist ist. Das lässt die Vermutung zu, dass es Modi weiterhin darum geht, seine innenpolitischen Interessen weiter zu verfolgen gegenüber der Ukraine und gegenüber Russland.
Selenskyj und Modi unterzeichnen Vereinbarungen, die ihre Staaten wirtschaftlich näher zusammenbringen. Und sie gedenken gemeinsam der 570 Kinder, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs getötet worden sind. Modis Besuch bringt Indien der Ukraine näher. Ob damit auch ein Frieden etwas näher gerückt ist? Am Ende dieses Tages immerhin eine Hoffnung.
Und wir schauen nach Deutschland. Machen wir unsere Demokratie kaputt? Das fragt meine Moderationskollegin Jessie Wellmer in ihrer neuen Doku kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Die jüngsten Umfragen zeigen, dass den Ampelparteien der Absturz droht. Besonders stark könnten wohl die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht abschneiden. Beide Parteien nehmen für sich in Anspruch, den vielen angeblich Ungehörten endlich wieder eine Stimme geben zu wollen. Die Stimmung ist aufgeheizt und bevor wir gleich darüber sprechen, schauen wir auf die Eindrücke, die Jessie in den vergangenen Wochen gesammelt hat.
Was ist los in unserem Land? Und was macht das mit denen, die sich Tag für Tag politisch engagieren? Der parteilose Landrat von Mittelsachsen, Dirk Neubauer, hat erst vor kurzem seinen Rücktritt angekündigt. Er hat den Hass am eigenen Leib gespürt.
In diesen Mails wird so suggeriert, wir wollen Kommunikation. Wenn Sie dann aber Bilder von der Veranstaltung sehen, dann sehen Sie mich in Sträflingskleidung. Und da wird geredet von dem größten Feind für den Landkreis, von mir. Das ist keine Einladung zum Dialog, das ist eine Einladung zur Hinrichtung. Das ist viel schlimmer, als wenn Sie eine konkrete, personalisierte Bedrohungslage haben, wo Sie wissen, da ist jemand, der will vielleicht wirklich etwas, weil dagegen können Sie was machen. Alles andere sorgt dafür, dass Sie irgendwann anfangen, sich abends umzudrehen, wenn Sie aus dem Auto aussteigen. Und das macht was mit Ihnen.
Dorf Chemnitz im Erzgebirge. Hier ist die Zusammenarbeit der Parteilosen mit der AfD längst Alltag. Ich bin dort, wo die Partei bei der letzten Bundestagswahl fast 48% geholt hat. Die AfD in Sachsen wird inzwischen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.
Wie stehen Sie dazu?
Ich habe jetzt kein Problem damit. Hm. Also das muss ich ehrlich so sagen. Es ist eine Partei, die genauso gewählt wird wie CDU, SPD, Grüne und so weiter. Mhm. Also nur das alles immer zu sagen, ja rechtsradikal oder rechts, das ist ja nie alles so.
Im Dorf treffe ich den parteilosen Bürgermeister Thomas Schurich, der die Zusammenarbeit mit der AfD pragmatisch sieht.
Der Zusammenhalt hier in der Gemeinde ist sehr, sehr, sehr gut. Ich werde mit jedem reden. Ich werde in Zukunft auch Leute von der AfD im Gemeinderat haben. Aber ich kann mich nicht als Bürgermeister hinstellen und sagen, ne, pass mal auf, ihr seid von der AfD, mit euch rede ich nicht, weil ihr seid Faschisten oder ihr seid das. Werde ich nie machen. Das wird es bei mir nie geben. Weil für mich zählt im Gemeinderat jede Stimme von jeder Person. Mhm. Und man muss dann sehen, was für die Gemeinde draus kommt. Und genauso sehe ich das in der großen Politik.
Aber Herr Schurich, wenn noch der Verfassungsschutz in Sachsen sagt, die AfD Sachsen hat einen rassistisch ausgeprägten Volksbegriff Also ich kann verstehen, dass Sie in Ihrer Kommune Zwänge haben, ne, um irgendwie voranzukommen, um Entscheidungen treffen zu können. Das kann ich verstehen. Aber es gibt doch Punkte, die lassen sich einfach nicht verhandeln. Und die sind doch dann irgendwie mit dem, was wir erkämpft haben hier, auch im Osten Deutschlands, mit der Demokratie, irgendwie nicht vereinbar.
Ja, das ist die große Politik, da stecken wir nicht so drin. Aber wenn das alles so ist, wie Sie es gerade gesagt haben, verstehe ich eins nicht, warum ist die Partei noch auf dem Wahlzettel? Wir müssen einen Dialog führen und wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann ist die Demokratie vorbei, dann ist sie am Ende.
Ich habe auf meiner Reise viele Leute gesprochen und niemand von denen will die Demokratie einfach abschaffen. Aber die Unzufriedenheit wächst und damit treiben Extremisten ihr Spiel.
Und jetzt ist Jessie Wellmer direkt bei uns im Studio. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Schön, auch mal hier auf der anderen Seite zu stehen.
Ja, sag mal, wir stehen ja gerade vor demokratischen Wahlen in Thüringen und Sachsen. Warum glauben denn viele derjenigen, die du getroffen hast, dass wir keine Demokratie mehr haben?
Also wenn wir über Demokratie reden oder wenn ich mit den Leuten über Demokratie gesprochen habe, sind wir ganz schnell bei dem Begriff Meinungsfreiheit. Ich habe ganz oft darüber gesprochen und eine Frau zum Beispiel in Dresden sagte, es gäbe keine Demokratie mehr, weil es keine Meinungsfreiheit mehr gäbe. Die gäbe es einfach nicht. Wenn man sich zum Beispiel, so sagt sie, gegen Kanzler Scholz äußere, dann sei man sofort rechts und müsse mit Strafen rechnen. Und das spiegelt die Meinung ganz vieler. Es ist einfach eine gefühlte Meinungsunfreiheit. Wir haben repräsentativ gefragt für diese Dokumentation über Infratest DIMAP. Sind Sie noch der Meinung, dass Sie Ihre Meinung frei äußern können in diesem Land, ohne persönliche Nachteile zu spüren? Da sagen 60%, ich finde relativ wenig für eine liberale Demokratie, ja. Oder ja, einigermaßen, 40%, fast 40% sagen nein. Einen richtigen Ausschlag gibt es bei Anhängern der AfD. Also wir haben Anhänger aller Parteien gefragt. Bei der AfD gibt es einen hohen Ausschlag. 79% der Befragten sagt, man könne seine Meinung eher nicht oder gar nicht mehr frei äußern. Und dann reden wir eben über Meinungskorridore und eine gefühlte Realität, die wir, glaube ich, und auch die Politik ernst nehmen müssen.
Jetzt haben wir gesehen, es gibt auch viel Wut und auch viel Hass. Warum kommt diese Wut und dieser Hass so ungefiltert zum Ausdruck? Warum sehen die Menschen keine andere Möglichkeit, das auszudrücken oder Konflikte zu lösen?
Dass wir filterlos agieren und filterlos unsere Meinung äußern, das haben uns auch die sozialen Medien beigebracht, wo das eben immer möglich ist. Ich glaube aber, dass sich viel Wut und viel Frust über die Krisen und Kriege unserer Zeit aufgestaut haben. Wenn ich jetzt rumgereist bin, sagen immer alle Corona, die Pandemie. Und die sogenannte, so heißt es dann immer, Verbotspolitik der Bundesregierung. Da hat man sich unterwürfig oder gedemütigt oder ohnmächtig gefühlt. Und dann die großen Themen dieser Zeit, die Zuwanderung und auch der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Da gäbe es, so sagen dann viele, einen moralischen Meinungskonsens, was richtig ist und was falsch ist. Und wenn man davon abweicht, dann gehöre man eben in die rechte Schublade, in die falsche Schublade, zu den Bösen. Und das sehen viele eben als ganz engen Meinungskorridor, als Meinungsspirale. Und da kommen sie nicht raus. Und dagegen wehren sie sich.
Wo siehst du denn eine Möglichkeit, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind wirklich Teil dieser Demokratie?
Ich glaube, das geht nur, habe ich jetzt auch wieder während der Dokumentation festgestellt, über mehr Beteiligung. Wir haben ja den Landrat zu Beginn auch dieses kleinen Films gesehen, des Ausschnitts Dirk Neubauer, der ja verzweifelt ist über sein Scheitern, weil er sich eben mehr Bürgerbeteiligung gewünscht hat. Und der sagt, und ich glaube, da könnte was dran sein, dass wir, also das geht gar nicht nur um Extremisten, möglicherweise wir alle immer einen Schritt überspringen, und zwar die Möglichkeit zur demokratischen Teilhabe. Wir empören uns, suchen aber nicht Lösungen, gehen nicht zu unserem Abgeordneten, gründen keine Initiative, schreiben keine Mail. Wir versuchen, unsere Probleme nicht zu lösen, sondern wir stellen uns am besten mit einem Kaltgetränk an den Gartenzaun und meckern. Und damit haben wir was verpasst.
Ist natürlich auch ein ganz schön umständlicher Weg, den Abgeordneten erstmal zu finden und so weiter und so fort.
Natürlich, aber sozusagen jeder von uns ist ein Teil und wir tragen es. Ne? Also ich glaube, das müssen wir uns vielleicht auch nochmal bewusst machen. Und das ist mir beim Drehen dieser Dokumentation einfach auch nochmal bewusst geworden.
Und du warst nicht nur in Ostdeutschland unterwegs?
Nee, ich war auch in Köln bei der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die 2015 Opfer eines Messerattentats wurde, nur ganz knapp überlebt hat. Da ging es auch darum, sozusagen, welchen Bedrohungen Politikerinnen und Politiker ausgesetzt sind. Ich war in Berlin, aber ich war hauptsächlich tatsächlich im Osten, auch in Thüringen und Sachsen, weil im Osten eben verstärkende Faktoren dazukommen. Die Unsicherheit aus der Zeit nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung. Dann eine Skepsis gegenüber Initiativen, eben Parteien, Gewerkschaften. Das ist einfach nicht so traditionell verankert. Und eben ganz wichtig, die Gesellschaft im Osten ist älter. Auch weil jüngere Menschen wie ich irgendwann den Osten verlassen haben und woanders Kinder bekommen haben. Und eine ältere Gesellschaft ist automatisch nicht so leichtfüßig, tänzelnd, fröhlich, optimistisch unterwegs wie eine jüngere Gesellschaft. Ich glaube, das ergibt sich von allein.
Was ist unter dem Strich die Antwort auf deine wirklich Leitfrage, machen wir unsere Demokratie kaputt?
Also ich glaube, wir nagen alle, und das ist auch nicht nur der Frage der Extremisten, alle so ein bisschen an unserer Demokratie, weil es, glaube ich, mittlerweile fast zu einem Statussymbol geworden ist, möglicherweise auch durch die Online-Medien, eine steile These zu verbreiten und immer dagegen zu sein. Und es ist total uncool mittlerweile geworden, für viele, einfach mal mit etwas einverstanden zu sein. Und ich glaube, das ist ein interessantes Spiel, das mal zu reflektieren, jeder für sich, wie er damit umgeht und in Situationen, in denen mal was nicht läuft, reagiert.
Dankeschön, Jesse. Ich bin sehr gespannt auf deine Doku. Und die kann man jetzt schon in der ARD-Mediathek sehen. Mhm. Und die läuft dann am Montagabend um 20.15 Uhr hier im Ersten.
Danke, Julia.
Dir. Ja, und wir machen weiter mit dem Nachrichtenüberblick und dir, Susanne.
Die Warnstufe auf dem NATO-Stützpunkt Geilenkirchen ist wieder heruntergesetzt worden. Wegen einer möglichen Bedrohung hatte dort seit gestern Abend die zweithöchste Sicherheitsstufe gegolten, zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit. Offenbar gab es entsprechende Geheimdienstinformationen. Auf dem Stützpunkt in Nordrhein-Westfalen sind AWACS-Maschinen stationiert, die den Luftraum des NATO-Gebietes überwachen. Seit 5 Monaten kann man sich online in ein Organspenderegister eintragen. Gemacht haben das bislang allerdings erst knapp 150.000 Menschen. Das sind 0,2% derer, die es könnten. Diese Zahl meldet die Rheinische Post. Patientenschützer kritisieren die Anmeldung als zu kompliziert, da ein Personalausweis mit Online-Funktion nötig sei. Im vergangenen Jahr haben 965 Menschen nach ihrem Tod ein Organ gespendet. 8.400 Menschen stehen auf einer Warteliste für eine Transplantation. Zahlreiche Fußballfans und Weggefährten kamen heute in den Bremer Dom zur Trauerfeier für Willy Lemke. Der langjährige Manager des SV Werder Bremen war im Alter von 77 Jahren gestorben. Lemke hatte Werder zu bedeutenden Siegen gebracht und den Verein über viele Jahre geprägt. Später wechselte er in die Politik und war als Senator und UN-Sonderbotschafter tätig. In Island ist nach starken Erdbeben erneut ein Vulkan ausgebrochen. Auf einer Halbinsel in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik traten aus einem kilometerlangen Riss Lava und Rauch aus. Die 4000 Einwohner des nahegelegenen Fischerortes Grindavik wurden vorsichtshalber evakuiert. Forscher gehen inzwischen jedoch davon aus, dass die Eruption keine Gefahr für die Gemeinde darstellt. Es ist der 6. Vulkanausbruch innerhalb von 9 Monaten in Island.
Der deutsche Meister Leverkusen spielt gerade in Mönchengladbach, der Start in die neue Bundesliga-Saison. In der ersten Liga ist jetzt auch ein Neuling dabei, der ebenfalls schon mal die deutsche Meisterschaft gefeiert hat. Allerdings lange bevor es die Bundesliga überhaupt gab. Vor 112 Jahren holte Holstein Kiel nämlich den Titel. Die letzten 6 Jahrzehnte hat die Mannschaft dagegen in den unteren Ligen verbracht. Ja, und deshalb ist die Aufstiegseuphorie natürlich riesig beim ersten Verein aus Schleswig-Holstein, der jetzt in der Bundesliga mitspielt, wie Samir Chauki berichtet.
Diese Feierbilder sind jetzt Vergangenheit. Die Holstein-Spieler sind nun eher wieder sportlich unterwegs. Immer mit dabei die Fans, die ihre Aufstiegshelden im Blick haben. Sie, die ganze Stadt und der Trainer fiebern auf das Spiel morgen in Hoffenheim hin.
Das erste Spiel für den Verein ist, glaube ich, was ganz Besonderes in der Bundesliga. Ich glaube, das hätte vor ein paar Jahren keiner zu träumen gewagt. Dann nochmal für ganz Schleswig-Holstein, wo man, glaube ich, auch gesehen hat, was der Aufstieg oder der Weg dahin bewirkt hat mit den Leuten in Kiel, aber auch ein bisschen drumherum. Von dem her ist es ein besonderes Spiel. Wir freuen uns drauf und wollen die Euphorie mitnehmen.
Vielleicht haben die ja die 1400 Fans mit dabei, die nach Hoffenheim reisen. Einige von ihnen sind auch schon beim Training dabei.
Wir werden das erste Mal zu einem Auswärtsspiel fahren und das erste Bundesligaspiel in Hoffenheim miterleben wollen. Das werden wir machen, auf jeden Fall.
Ich freue mich sehr. Also das ist ja schon was Besonderes, weil man war ja jetzt immer nur in der zweiten Liga und jetzt kommen ja auch die größeren Gegner, so Bayern und so. Und das ist ja schon sehr aufregend.
Eben diese Großen werden dann auch nach Kiel kommen, ins Holsteinstadion, an dem gerade noch gearbeitet wird. Flutlicht, Gäste und Medienplätze müssen für die erste Liga optimiert werden, damit hier die erhofften Erfolge gefeiert werden können. Die letzten Großen sind schon lange her, die Meisterschaft 1912 und die Amateurmeisterschaft 1961. Die Kieler sind bereit für Bundesliga-Erfolge, der Trainer optimistisch.
Die Basics im Fußball sind immer Laufen, Kämpfen, Leidenschaft und dann on top inhaltlich Fußball spielen. Und ich glaube, da kommt es in der Bundesliga genauso an. Das müssen wir abrufen, wie in der zweiten Liga auch. Und dann werden wir gut performen und dann ist die Chance auf einen Sieg auch hoch.
Und Siege feiern, das können die Kieler auch gut.
Es gibt kaum Feinde, die ihnen etwas anhaben können in ihrem natürlichen Lebensraum, ihrem weiten Ozean. Immerhin gehören Wale zu den größten Lebewesen überhaupt. Zur Gefahr werden allerdings wir Menschen und das, was wir hinterlassen. So wie hier vor der Küste Australiens, da hatte sich ein Wal in einem Seil verfangen über eine Tierrettung mit Happy End. Christiane Justus.
Das ist der Moment, auf den sie hingefiebert haben. Der Buckelwal ist befreit, kann abtauchen. Aufatmen nach einer 22-stündigen Rettungsaktion im Hafen von Sydney. Das ist ein großartiges Gefühl. Das war viel Arbeit, Teamwork. Und wenn es dann positiv ausgeht, dann gibt es allen Beteiligten ein schönes Gefühl. Das ist ein guter Ausgang. Bereits gestern war der junge Wal durch ungewöhnliche Schwimmbewegungen aufgefallen. Seine Flosse verheddert in Seilen. So hätte er im Ozean nicht lange überleben können. Seine Retter sind extra dafür ausgebildet. Das sogenannte Walentwirrungsteam legt los. Sie brauchen Geduld. Denn sie kommen nicht nah genug ran an den Meereskoloss. Die Kraft des 13 Meter langen Säugers macht den Einsatz so gefährlich. Mit Spezialausrüstung wie diesen Seilen und Bojen versuchen sie, ihn zu verlangsamen. Erst heute Vormittag können sie endlich die Fessel an der Flosse durchtrennen. Das wirklich Wunderbare an diesem Einsatz heute ist doch, die Spezialausbildung lohnt sich. Es ist wichtig, so große Wale retten zu können. Der Buckelwal ist nach seiner Rettung heute abgetaucht und ins offene Meer vor der Küste Sydneys geschwommen.
Was für eine glückliche Rettung. Und wie schaut's am Himmel aus, Stefan Laps? Gibt's da auch ein sommerliches Happy End am Wochenende?
Ja, Julia, auf jeden Fall. Also wer hohe Temperaturen mag, der ist morgen gut aufgehoben. Es wird verbreitet über 30 Grad heiß. Wer es angenehmer mit über 20 Grad mag, der darf sich auf den Sonntag freuen. Gucken wir uns die Wetterlage mal zusammen an. Und da sehen wir einerseits das Tief, das heute recht kräftigen Wind brachte, zieht erstmal nach Norden ab. Aber morgen gelangen wir an die Vorderseite dieses neuen Tiefs, das sich in Richtung Ärmelkanal verlagert. Und an der Vorderseite, da wird morgen schwül heiße Luft zu uns nach Deutschland transportiert. Und im Laufe des Abends und in der Nacht, zieht diese Kaltfront durch und die hat es in sich. Da sind dann kräftige Schauer und Gewitter möglich. Es gibt momentan mal verschiedene Modellszenarien, die ich hier mal mitgebracht habe, wie das Ereignis von morgen Abend bis Sonntagmorgen über die Bühne gehen kann. Und da sind in der Westhälfte recht verbreitet kräftige Schauer und Gewitter möglich. Es wird aber nicht jeden treffen. Es ist auch jetzt noch nicht genau klar, was genau passieren wird. Es kann sein, dass einfach nur Sturmböen, dass es nur Sturmböen gibt in Regionen, wo noch nicht mal ein Gewitter auftritt. In den Gewittern, da sind dann aber Starkregen, zum Teil Hagel und sogar schwere Sturmböen möglich. Also das wird morgen Abend und in der Nacht zum Sonntag eine ruppige Angelegenheit. Heute Nacht ist erstmal noch alles ruhig, im Süden und im Osten meist klar. In der Landesmitte haben wir es noch mit einem Tiefausläufer zu tun. Der zieht aber nach Norden ab, da fallen nur wenige Tropfen heraus. Morgen scheint in weiten Landesteilen erstmal richtig schön die Sonne. Im Laufe des Nachmittags sind einerseits am Alpenrand und dann im Laufe des Abends in der Westhälfte eben stellenweise unwetterartige Gewitter möglich. Die Temperaturen heute Nacht, die gehen zurück auf Werte zwischen 20 Grad in der Kölner Bucht und 11 Grad im Norden Schleswig-Holsteins. Morgen tagsüber schwül heiß für die meisten, sehr schweißtreibend, meistens zwischen 31 und 36 Grad. Etwas frischer ist es an der Nordsee. Die weiteren Aussichten für die nächsten Tage. Am Sonntag haben wir es dann vor allem im Süden und im Osten noch mit dichten Wolken und häufigem Regen zu tun. Im Westen und Norden, da ist es schon deutlich angenehmer und trockener. Am Montag, da setzt sich dann langsam aber sicher überall ruhigeres Wetter durch und das nächste Hoch kommt.
Und das waren unsere Tagesthemen. Vielen Dank. An diesem Freitagabend hier im Ersten geht's weiter mit einem sommerlichen Konzertabend.
In Frankfurt hat das HR-Sinfonieorchester zur Saisoneröffnung des Europa Open Air gespielt.
Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung.
Tschüss.
Und bis morgen hier bei den Tagesthemen. Wir freuen uns auf Sie.